Ihn zum Herrn zu machen, ist eine Entscheidung, die wir haben, und es ist ein Wagnis. Es war schwer für mich, als ich es tat, weil ich so wenig darüber wusste, wie es funktioniert. Und ich habe mich vom Teufel ständig hin und her treiben lassen, als ich es versuchte. Denn ich wusste nichts über die Tricks, die er gebrauchen würde, um mich davon abzuhalten. Es wäre schön, wenn ich zurückgehen und es noch einmal machen könnte, mit dem Wissen, das ich jetzt habe. Es wäre absolut kinderleicht. Ich meine, es wäre so einfach, wie von einem Baum runterzufallen mit dem, was ich jetzt weiß. Als ich es tat, war es nicht so einfach, wie von einem Baum runterzufallen. Es war schwer, sehr schwer. Das lag darin, dass mir nicht nur die Methoden des Teufels unbekannt waren, sondern auch die Vorgehensweisen Gottes. Ich war über beide unwissend. Gott und den Teufel. Ich verstand nicht, was Gott tat, und so stand ich ihm die Hälfte der Zeit im Weg. Ich widersetzte mich ihm, brachte alles durcheinander und stand ihm im Weg. Und die andere Hälfte der Zeit half ich dem Teufel, indem ich ihm den Knüppel gab, mit dem er mir auf den Kopf schlug, während ich versuchte, es zu tun. Kein Wunder, dass es hieß, es sei schwer. Aber wessen Schuld war das? Ich sagte, nun, es ist die Schuld meines Pastors, sie hätten mich besser unterrichten müssen, dann hätte ich das alles nicht durchmachen müssen. Er sagte, nun gib nicht mir die Schuld, sondern meinem Pastor, ich habe nur getan, was er mir beigebracht hat. Ich hatte eine Bibel. Was soll ich ihm vorwerfen? Ich hatte eine Bibel. Ich sollte lernen, um mich als bewährt zu erweisen. Aber wir wollen nicht studieren. Wir sind faul. Wir warten lieber darauf, dass jemand anderes studiert und es uns gibt. Dann wollen wir uns beschweren, dass sie uns nicht alles geben, was wir dachten, das wir haben sollten. Damit wirst du nicht durchkommen. Es wird nicht klappen, wenn wir vor Gott stehen. Amen. Wir brauchen da die richtige Sichtweise. Also gut, die Sache mit der Herrschaft ist eine ernste Sache. Es ist ganz einfach, als Kind in Gottes Gegenwart zu kommen. Du musst nur sicherstellen, dass die Sünde aus deinem Leben verschwindet. Denn wenn du gesündigt hast, auch wenn du dir der Sünde nicht bewusst bist, wenn du sündigst, aber du merkst nicht, dass du sündigst, eine Sünde zu begehen ist immer noch eine Sünde und sie wird dich von dieser Gemeinschaft trennen. Aber die Bibel sagt, wenn du deine Sünden bekennst, ist er treu und gerecht, dass er dir deine Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Grund, warum ein Mensch wirklich bekehrt ist und Gottes Gegenwart spürt, ist, dass ihm in diesem Moment alle Sünden vergeben wurden. Sie sind umgekehrt, alle ihre Sünden wurden vergeben und sofort waren sie in der Gegenwart Gottes. Was haben sie alles getan, um in die Gegenwart Gottes zu kommen? In dem Moment, in dem sie wirklich von Herzen umgekehrt sind, war Gott da. Bumm. Wenn jemand wirklich umkehrt und von Herzen schreit, spielt es keine Rolle, ob er die richtige Bibelstelle richtig zitiert hat oder nicht. Hörst du, was ich sage? Wenn sie nur in ihrem Herzen umkehren und zu Gott schreien, können sie es nicht verpassen. Aber du kannst mit ihnen alle vier geistlichen Gesetze und alles andere durchgehen. Sie zitieren sie bis zu 900 Mal und trotzdem spüren sie nicht die Gegenwart Gottes, weil sie nicht wirklich von Herzen umgekehrt sind. Aber genauso kannst du 500 Mal Gott, es tut mir leid sagen, weil du dich unwohl fühlst, weil du überführt wurdest und trotzdem nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Aber wenn du erkennst, was du getan hast, übernimmst du die Verantwortung für deine Sünden. Du siehst ein, was du getan hast und kehrst wirklich von Herzen um. Du hast wirklich eine Entscheidung getroffen. Ich werde das nicht mehr tun, weil es für den Herrn ein Gräuel ist. Dann wird dir wirklich vergeben und du wirst die Gegenwart Gottes spüren, wenn du wirklich von Herzen Buße tust. Das ist alles, was notwendig ist, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Wir sind zusammengekommen und manchmal ist die einzige Zeit, in der manche Menschen es spüren, in der Gegenwart Gottes zu sein, die Anbetung und der Lobpreis. Deshalb ist es in den Gemeinden so beliebt, weil viele Menschen spüren die Gegenwart Gottes nicht wegen ihrer eigenen persönlichen Heiligkeit, sondern wegen der anderen, die um sie herum sind. Du kommst zu der Gruppe und da ist jemand, der sehr gesalbt ist. Es bedarf nur einer Person, die gesalbt ist, die ein Herz hat, das mit Gott im Einklang ist, und diese Person kann den Geist Gottes so sehr in Bewegung bringen, dass er das ganze Gebäude erfüllt und alle anderen können sich davon ernähren. Amen? Das zu tun ist einfach. Du läufst ständig herum und isst in der Küche von jemandem anderen, aber du spülst nie das Geschirr ab. Du kaufst keine Lebensmittel ein, du gehst nicht in den Laden, du bezahlst für nichts. Du lässt dich einfach bedienen. Aber du kannst das tun und leben, überleben. Aber du wirst einen enormen Mangel an Liebe in deinem Leben haben, wenn du nicht selbst an die Quelle kommst. Du kannst das gut überprüfen, wenn du alleine bist. Sing zu Hause deine eigenen Lieder für dich und den Herrn und schau, was du zum Fließen bringst. Wie viele Lieder musst du singen, damit es fließt? 6, sagt jemand. Wir haben hier einen Methodisten. Du hast hier eine Methode. Völlig gleich. Wenn du 6 brauchst, das ist in Ordnung. Aber schau einmal, ob du es auf 5, vielleicht 4 oder 3 Lieder runterbringen kannst. Wenn du verstehst, wie es geht, schießen wir nicht einfach in der Leere herum und hoffen, dass wir etwas treffen. Aber das ist im Grunde das, was die meisten tun. Wir machen einfach Dinge und plötzlich scheint es manchmal einfach zu passieren. Aber wir wissen nicht genau, warum es passiert ist. Wenn du in die Gemeinde kommst, was glaubst du, warum der Pastor aufsteht und etwas weitergibt? Kurz unverständlich. Du versuchst, dich auf den Herrn auszurichten, stellst sicher, dass sich dein Herz und deine Augen auf den Herrn richtet. Wenn es irgendetwas gibt, mit dem du dich in deinem Leben nicht auseinandergesetzt hast, kommst du in einen reumütigen Zustand. Du merkst, dass du es hier mit dem Herrn zu tun hast, und wenn er anfängt zu reden, merkst du, dass du all das Zeug von früher mitgebracht hast. Du merkst, ich kann nicht wirklich meine Augen auf den Herrn richten wegen all dieser Sünden. Also beeilst du dich in deinem Herzen und du beginnst umzukehren. Gott, vergib mir für all die Sünden, die wir getan haben, vergib mir, was ich zu diesem Typen gesagt habe, da. Und wir müssen diese Dinge loswerden. Aber das ist nicht so einfach, denn ich bin müde, ich fühle mich nicht gut und wirklich nach Umkehr fühle ich mich auch nicht. Aber dann fangen sie an zu singen. Jemand anderes kam mit dem richtigen Herzen und es beginnt zu fließen. Du spürst die Gegenwart des Herrn und die Gegenwart des Herrn hat die Zugänge, die der Teufel bei dir hatte, zwischenzeitlich ausgeräumt. Es ist keine wahre Umkehr passiert, aber sie hat sie irgendwie aus dem Weg geschoben und die Erleichterung verschafft. Es fühlte sich gut an. Und es hat sich so gut angefühlt, dass du nicht mehr abgelenkt warst und du endlich von deinem Herzen aus loslassen und Umkehr zu Gott erreichen konntest. Vielleicht bekommst du sie sogar genau in dem Moment. Aber das war das 6. Lied. So lange hat es gedauert, bis du zu diesem Punkt gekommen bist. Oder wie lange auch immer. Das nächste Mal sitzt du also da und wartest auf das 6. Lied. Beim 6. Lied lässt du es los. Ich sage einfach, dass das durchaus verbreitet ist. Ist dir klar, wie einfach es sein sollte, den Geist Gottes über dich fließen zu lassen? Jetzt spreche ich zu euch. Ihr seid alle geisterfüllte Christen, ihr versteht, was ich sage. Versteht ihr, dass ihr hier sein könnt und, wie der Pastor sagte, die Salbung einfach spüren könnt? Es ist voller Frieden und fühlt sich gut an. Wie fühlt es sich für dich an, wenn es mal ein wenig stark wird? Fühlst du dich wie in einer Klimaanlage? Versteht ihr? Kannst du einen Strom des Geistes über dich fließen lassen, sodass du eine Gänsehaut bekommst? Verstehst du das? Ich weiß nicht, ob du verstehst, wovon ich spreche. Du kannst sogar abkühlen, wenn es heiß ist. Du wirst von einem Strom durchströmt und plötzlich fühlst du dich kühl und manchmal sogar richtig kalt. Manchmal kommt es vor, dass du zitterst. Deine Muskeln reagieren, wenn es über dich fließt. Ist es harte Arbeit, das zu bekommen? Wie schwer sollte das sein? Nun, ich habe es mit 12 Liedern gemacht oder was auch immer sonst nötig war und all die anderen Dinge, aber ich habe den alten Weg beibehalten. Könnte ich es auch mit 9 schaffen? Ich habe immer weiter gekürzt und versucht zu verstehen, worauf es ankommt. Ich versuchte zu glauben, dass das genau mit dem im Einklang ist, wie das Wort Gottes es sagt, dass er mich wirklich liebt. Und selbst heute noch habe ich manchmal, wenn ich abgleite und ins Natürliche komme, ein echtes Problem damit. Warum sollte Gott mich lieben? Deshalb bin ich so erstaunt darüber, dass er es tut. Ich bin so dankbar, ich will ihn nicht ständig daran erinnern, wie schlecht ich war, weil er sich daran erinnern und sagen könnte, oh, wenn ich es mir recht überlege, weiß ich nicht, ob ich dich sicher lieben will. Er hat das in die Tiefen des Meeres geworfen, geh nicht fischen. lass es in diesem Meer. Amen. Aber es ist einfach, wenn du in der Gegenwart Gottes bist. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, als ich gelernt habe, dass ich in der Gegenwart Gottes bin, konnte ich jederzeit eine Umarmung bekommen. Ist das nicht verrückt? Ich meine, du erwartest von deinem Baby, dass es eine Menge Umarmungen braucht. Es ist so eine Sache, dass man es einfach umarmt. Deshalb habe ich mich bei meinem Vater einfach an ihn gekuschelt. Wenn ich eine Umarmung wollte, hat er mich einfach umarmt und ich spürte seine Gegenwart. Aber ich habe gemerkt, dass dieser natürliche Körper nicht damit klarkommt, wenn er die ganze Zeit in voller Dosis damit in Berührung ist. Verstehst du, was ich damit sagen will? Vielleicht warst du noch nie stark genug unter der Salbung, um das zu erkennen. Aber ein kleines bisschen Salbung ist erfrischend. Eine starke Salbung zur Arbeit, die dich ständig durchströmt, macht Spaß, solange du arbeitest. Aber für diesen Körper ist es anstrengend. Dieser Körper kann diese Art von Energie, die ständig durch ihn fließt, nicht verkraften. Es bringt die Dinge zum Laufen und der Körper hat wie einen beständigen Fluss und ja, du kannst zwar gehen, aber es ist ermüdend, auch wenn du dich gut fühlst. Es mag seltsam klingen, aber vor vielen Jahren wurde in den Vereinigten Staaten eine wissenschaftliche Studie durchgeführt. Sie hatten einige Leute, die wirklich gesalbt waren und predigten. Das war vor etwa 40 Jahren, in der Blütezeit der geisterfüllten Bewegung und der Wunder, die sich ereigneten. Sie hatten ein paar freiwillige Prediger, die jedes Mal, wenn sie aufstanden, die Kraft Gottes spürten und unter der Salbung predigten. Und sie haben sie verkabelt, um sie zu testen. Sie führten Tests mit ihnen durch, um zu sehen, wie viel Energie sie verbrauchten. Und diese Jungs waren voll aufgedreht und haben mit der Salbung gepredigt, was das Zeug hält. Bei den Tests zeigte sich, dass 30 Minuten hartes Predigen unter der Salbung den gleichen Ermüdungsgrad auf den Körper ausübten wie 16 Stunden gewöhnliche Arbeit. Keine Wunder, dass sie erschöpft waren. Das erklärt einiges, weißt du? Die meisten Menschen haben dieses Problem nicht. Die meisten Menschen haben Probleme damit, ihre Klimaanlage einzuschalten und erstmal ein wenig in Fahrt zu kommen. Aber für Menschen, die gesalbt sind, ist das ein Problem. Ich erzählte jemanden in einer Gemeinde, der ich in Südamerika diente, in La Paz, Bolivien, Ecclesia, eine Gemeinde dort, dass die Kraft Gottes dort am Wirken war. Es gab dort eine Erweckung, die von etwa 80 bis 100 auf Tausende und Abertausende angestiegen ist. Und eine der Ehefrauen des Pastors ist einer der gesalbtesten Feuerbälle, die du je in deinem Leben gesehen hast. Sie wog ungefähr 40 Kilogramm und mindestens 35 davon waren ihre Stimme. Ich habe ein Video von ihr gemacht. Sie konnte richtig laut werden. Weißt du, was ich meine? Sie hatte die Salbung. Ich spreche von Wundern. Ihr würdet nicht glauben, was für eine Kraft durch diese Frau floss. Sie ist eine wunderbare Schwester im Herrn und hatte eine enorme Salbung, aber sie hatte ein Problem, als ich zu ihr kam. Die Salbung hatte sie buchstäblich aufgezehrt. Sie war vom Aufwachen bis zum Schlafengehen um Mitternacht auf ihr. Ich wohnte in ihrem Haus. Sie haben nicht 5 oder 6 Telefone, sondern 5 oder 6 Leitungen, die in ihr Haus führen. Alle läuteten zur gleichen Zeit. Sie saßen da mit einem Telefon an jedem Ohr und beteten und ich meine, die Kraft Gottes fließt und ist spürbar. Aber so ging das den ganzen Tag und es machte Spaß, bis sie merkte, dass es sie regelrecht verzehrt hat. Sie brauchte eine Anleitung, wie sie effizienter dienen konnte, ohne auszubrennen. Denn sie erkannte, dass sie wahrscheinlich viel mehr Fließen freisetzte, als nötig war, um ans Ziel zu kommen. Nun, ich hatte nicht sehr viele Anfragen zu diesem Problem. Es ist kein sehr häufiges Problem, weißt du? Aber du musst wissen, dass es so sein sollte. Es sollte so sein. Wenn Gott es bei dieser jungen Frau tun kann, warum nicht auch bei jemand anderem? Es gab also viele andere da draußen, die gleichen Probleme hatten. Ihr Mann und die anderen Pastoren auch. Sie hatten es nur mehr als alle anderen. Du musst also verstehen, dass es nicht schwer ist, wenn du es richtig machst. Wenn es darum geht, erfrischt zu werden, musst du manchmal einfach nur erschöpft sein. Aber wäre es nicht schön, Denk an die Zeiten, in denen du einen guten Fluss des Heiligen Geistes hattest. Wäre es nicht schön, wenn du das nicht genau dann bekommen könntest? Irgendwann mitten am Tag, während der Arbeit, in einer Pause, nur um ein paar gute alte Ströme über dich zu bekommen, die die Gänsehaut hoch und runter springen lassen? Nur ein paar Sekunden Therapie. Wäre das nicht einfach belebend? Denkst du, dass das normal sein sollte? Ich hoffe, dass du das tust oder zumindest nicht denkst, ich wäre unnormal. Denn ich kann das jeden Moment des Tages tun, zu jeder Zeit. Überall. An jedem Ort. Ich muss nicht beten. Ich muss nicht singen. Ich muss Gott nicht um etwas bitten. Ich kann jetzt hier stehen und wenn ich will, kann ich meinen Ärmel hochkrempeln und es dir zeigen. Ich kann hier stehen und während ich mit dir spreche, im anderen Teil meines Geistes an Gott denken. Dann bekomme ich eine Gänsehaut und der Strom beginnt zu fließen. Und ich kann hier stehen, bis ich am ganzen Körper zittere und das bei 40 Grad Celsius und mich kühl fühlen. Das habe ich in Afrika oft gemacht, wenn ich dort hingefahren bin. Wirklich, es gibt Orte, an denen es so heiß werden kann, dass ich kaum atmen kann. Und der Geist Gottes fängt einfach an zu fließen und ist wie eine Klimaanlage, die mich erfrischt. Als ich anfangs lernte, wie man das macht, wollte ich einfach nur mich einklicken und die ganze Zeit voll aufdrehen. Und Gott ließ mich das eine Zeit lang tun. Ich musste meinem Team beibringen, wie man das macht, und einige von ihnen konnten das auch, nachdem sie zugesehen hatten. Ich fand heraus, dass einige von ihnen das im Bett liegend taten. Einfach, leg es auf mich. Und weil wir Babys sind, macht Gott das manchmal mit uns. Er lässt es uns genießen. Er lässt es uns so weit tun, dass unser Glaube zumindest so weit wächst, dass wir keine Angst haben, es zu versuchen. Und wenn wir dann nur eine kleine Erfrischung brauchen, können wir es genauer einstellen. Für die Babys ist es keine große Sache, denn sie werden sowieso nicht losgehen und 30 Minuten oder eine Stunde lang mit dieser Art von Salbung predigen. Es ist also kein allzu großes Problem. Sie können ein bisschen mehr verbrauchen, weil sie sowieso nichts anderes tun. Sie sitzen herum, essen und schlafen, genau wie andere Babys. Okay? Es ist keine Reife. Es sind nur Kinder, die in der Nähe von Erwachsenen sind, die das können. Die Erwachsenen tun so, als ob es normal wäre und sie, die Kinder, glauben es einfach. Und dadurch ist es für sie kein Problem. Sie müssen nicht durch lauter Ringe springen, um etwas zu bekommen. Ich sage das nicht, um dich in Verlegenheit zu bringen. Ich sage nur, dass du diese Sache nicht zu etwas Schwerem machen sollst. Glaube mir, Gott will diese Art von Beziehung zu dir viel mehr, als du es willst. Die meisten Menschen nicken dazu mit dem Kopf, sie glauben das nicht wirklich. Nun ja, wenn er es wollte, warum hat er es mir dann so schwer gemacht, das zu bekommen? Das ist das, womit wir uns beschäftigen wollen. Nicht er macht es schwer, sondern wir. Schau in die richtige Richtung. Räum die Sünde einfach aus. Komm in die Gegenwart Gottes. Wenn du dort bist, genieße es einfach. Fang nicht an, etwas zu tun, um dort zu bleiben. Verstehst du, was ich damit sagen will? Habe nicht das Gefühl, dass du etwas leisten musst. Entspanne dich einfach. Du bist zu Hause. Denke an deine eigene Familie. Denk daran, wie es war, als du ein Kind warst. Du musstest keine Leistung erbringen, um zu Hause zu bleiben. Denke an deine Familie. Verstehst du, was ich sage? Nicht der allmächtige Herrgott. Denke an den Vater. Fang an Bindung zu denken. Die meisten Kinder haben eine Bindung zu ihrer Mutter. Warum? Weil die Mutter sie die ganze Zeit im Arm hält. Die Mutter ist die ganze Zeit bei ihnen. Sie verbringen viel Qualitätszeit mit ihnen. Viele Kinder auf der Welt haben nie eine Bindung zu ihrem Vater, weil dieser zu sehr damit beschäftigt ist, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Amen? Er hat eine Ausrede dafür, dass er keine Qualitätszeit mit seinen Kindern verbringt. Das ist keine Entschuldigung. Sie brauchen genauso eine Bindung zu ihren Vätern. Amen? Wir müssen eine Bindung zu unserem himmlischen Vater haben. Ich kenne Kinder, die seit 30, 40, 50, 60 Jahren Kinder Gottes sind und nie eine Bindung zum Vater hatten. Sie kennen ihn nicht. Kinder wachsen im Natürlichen auf und kennen ihren Vater nicht wirklich. Verstehst du, was ich damit sagen will? Sie kennen ihn, ihren Vater, nicht wirklich. Sie kennen ihn nicht wirklich. Lasst uns diesen Fehler nicht machen. Schau, wir können nicht ändern, was in unserem natürlichen Leben passiert. Aber übertrage nicht den Mangel einer solchen Beziehung zu deinem leiblichen Vater und mache Gott zu dem, was er war. Mache nicht diesen Fehler. Versuche nicht, deinen Glauben an Gott darauf zu gründen, wie du deinem leiblichen Vater vertraut hast. Ich urteile nicht über deinen leiblichen Vater. Ich sage nur, dass du dich daran erinnern sollst, dass das Gott ist. Er ist Liebe. Ziehe ihn nicht auf die menschliche Schwäche herunter. Setze ihn dahin, wo er war, und fang an zu glauben aufgrund dessen, was er ist. Amen. Mach es dir bequem und es wird viel besser funktionieren. Nun, sobald du dort bist, selbst als Baby, musst du anfangen, diese Liebesbeziehung zu entwickeln. Nochmal, du brauchst nur umzukehren. Sorge dafür, dass die Sünde aus deinem Leben verschwindet. Erkenne den Herrn an. Du verstehst, was Johannes 17,3 bedeutet. Du hast die Gabe des ewigen Lebens. Vater, damit ich dich so kennenlernen kann, muss ich in deine Gegenwart kommen. Das ist es, was ich tun will. Du hast gesagt, dass ich durch Jesus mutig zu deinem Thron kommen kann. Also Herr, komme ich dorthin. Ich werde direkt zu deinem Thron kommen. Aber was ich tun will, Vater, ist, dass du zu mir sprichst. Und ich will anfangen, alles zu tun, was du mir sagst, weil ich will, dass du der Herr meines Lebens bist. Und ich will tun, was du mir sagst, weil ich dich liebe. Und ich werde dir zeigen, dass ich dich liebe. Denn ich möchte nicht nur diese Liebesbeziehung haben, sondern ich möchte, dass ihr, Vater und Jesus, euren Thron in mir errichtet und in mir seid. Damit meine Gemeinschaft mit dem Herrn in mir ist und ich die Sicherheit habe, dass du in mir bist in dieser Beziehung. Anstatt immer wieder zu versuchen, durch den zweiten Himmel in den dritten Himmel zu gelangen. Das Problem bei dem Versuch, in den dritten Himmel zu kommen, ist, dass der Teufel im zweiten Himmel ist. Du verbringst dein ganzes Leben damit, dich durch ihn durchzukämpfen. Aber er ist hier drin. Und wenn wir ihn da rausholen, gibt es kein Problem mehr. Ich muss nicht mit dem Teufel kämpfen, um zu meinem Vater zu gelangen. Der Teufel steht nicht zwischen mir und meinem Vater. Mein Vater und mein Herr sind hier. Verstehst du, was ich damit sagen will? Aber es gab etwas, das dazu führte, eine Liebesbeziehung zu entwickeln. Es fing damit an, dass ich die Entscheidung traf, dass er das Sagen haben würde. Und das tat ich bei Johannes 17,3, als ich das sah. Ich habe die Geschichte erzählt, ich habe sie neulich Abend hier erzählt. Ich erzählte von dem Frust, als ich Johannes 17,3 fand, aber nicht wusste, was ich damit anfangen sollte. Wie kann ich es umsetzen? Ich habe einfach zu Gott geschrien und gesagt, Gott, ich verstehe es nicht. Siehst du mein Herz? Du weißt, dass ich mit jedem Gedanken und jeder Absicht in meinem Herzen nur dich will. Dein Wort sagt, dass du genau das willst. Gott, wenn es das ist, was du willst, du weißt, dass ich das auch will, aber ich habe es nicht. Einer von uns muss das Problem sein. Ich bin draufgekommen, dass er es nicht war. Ich sagte, aber Gott, ich weiß, dass du mir einen freien Willen gegeben hast. Ich kann wählen, ob ich dir diene oder nicht. Ich entscheide mich dafür. Ich gebe es dir zurück. Ich will meine Entscheidung nicht selbst treffen. Ich möchte, dass du sie triffst. Alles, warum ich dich bitte, ist, dass du Johannes 17,3 erfüllst. Und genau das hat Gott getan. Und zwar auf folgende Weise. Er hat es getan und ich habe vorhin davon gesprochen, dass er einfach zu mir gesprochen hat, weil er mich herausgefordert hat. Ich habe versucht zu singen und all die Dinge zu tun, um Liebe zu zeigen und das in Gang zu bringen. Das hat ihn nicht sonderlich beeindruckt. Ich meine, er wohnt im Lobpreis seines Volkes, verstehe mich nicht falsch. Aber ich versuche, eine weitere Stufe zu erreichen. Ich will mehr als nur ein kleines Rinnsal hier und da erreichen. Ich will, dass ich immer auf seinem Schoß bin, Tag und Nacht. Ich spreche davon, es zu erhöhen. Verstehst du das? Verstehe nicht falsch, was ich sage. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, dass es höhere Stufen und bessere Wege gibt. Es ist nichts falsch an 1. Korinther 12, nur weil Paulus sagte, ich will euch einen weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und Kapitel 13 schrieb, er wollte Kapitel 12 nicht abschaffen, er wollte nur das, was am wichtigsten ist, klar herausheben. Amen? Wirf das also nicht weg und erkläre es für schlecht. Jedes Geschenk von Gott von oben herab ist gut. Alles klar? Wir fangen nicht an, die 10. Stufe an die 1. Stelle zu setzen. Du musst es ins richtige Verhältnis bringen. Aber meine Gemeinschaft mit Gott, mein Verweilen in der Gegenwart Gottes und sein Thron, den er in mir errichtet hat, waren viel wichtiger als mein Herumspringen, Singen und ein kleines Tröpfchen hier und da. Denn das hatte ich lange Zeit getan und es hat mir dahingehend nichts gebracht. Es half mir, den Frust des Tages abzubauen und all das. Das hat seinen Platz. Aber es hat mich nicht dahin gebracht, wo ich hin wollte. Es musste ein anderes Mittel geben, um mich dorthin zu bringen. Und das war einfach, das zu tun, was das Wort Gottes sagte. Kehre um. Werde die Sünde los. Die Tatsache annehmen, dass ich sein Kind bin. Ich habe die Gabe, das Recht, in seiner Gegenwart zu sein. Und durch Jesus, durch sein Blut, kann ich einfach hingehen. Also tue es einfach. Höre auf, die Lügen zu glauben. Ich muss ein Lied singen oder ich muss beten. Ich muss auf- und abspringen und irgendetwas tun. Tu es einfach. Stell dich einfach hin und sag, Gott, wenn das echt ist, dann lass mich jetzt deine Gegenwart spüren. Ich werde auch nichts anderes tun, außer dass ich keine Sünde in meinem Leben habe. Ich bin gerade von allem umgekehrt. Ich bin dein Kind. Ich habe Johannes 17,3 erhalten, die Gabe des ewigen Lebens. Und dazu muss ich in deine Gegenwart kommen. Also, durch Jesus komme ich dorthin. Ich will in deiner Gegenwart sein und glaube mir, du kannst kommen. Und das ist einfach. Ich kann zu jedem hingehen und sagen, okay, hast du dieses Gebet gebetet? Du sagst, naja, es fällt mir schwer, es zu sprechen. Ich sage, na gut, ich werde es beten und ich werde Gott einfach bitten, dass er jetzt über dich kommt und er wird über dich kommen. Das ist kein Problem. Es ist keine schwere Sache, Leute, wenn du hier Leute überzeugen musst, die noch nie die Gegenwart Gottes gespürt haben. Komm irgendwann nach dem Treffen zu mir. Komm auf mich zu und wir zählen bis 3. Ich werde eure Hände nehmen und ihr werdet es spüren. Oder wir können von 4 rückwärts zählen. Es ist mir egal, wie auch immer du es machen willst. Finde einfach eine Zahl und Gott wird wirken, wenn es Zeit ist zu wirken. Du wirst nicht 40 Minuten dastehen und auf ihn warten. Er will dir zeigen, dass er dich liebt. Er kann es tun. Du musst nicht anfangen, in Zungen zu beten. Du musst nicht ernsthaft und angespannt auf ihn warten. Entspann dich einfach. Ich bin nicht kritisch, ich sage nur, dass du dir die Sache nicht zu schwer machen sollst. Entspanne dich einfach und genieße es. Sogar die kleinen Babys genießen ihre Mama. Sie sitzen nicht angespannt da und versuchen, sie dazu zu bringen, umarmt zu werden. Entspann dich einfach. Also gut. Um eine Beziehung aufzubauen, erinnere dich an die Unzulänglichkeiten, die wir hatten, an die Gebote in Matthäus und 1. Korinther. Wie sollen wir da rankommen? Nun, es heißt, wir müssen von Gott geboren sein und ihn kennen, richtig? Gut, jetzt sehen wir, was alles nötig ist, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Um in der Gegenwart Gottes zu bleiben, braucht es eine einfache Sache. Sündige einfach nicht. Das ist es, sündige einfach nicht. Und du wirst nie, nie, nie wieder seine Gegenwart verlassen. Wenn du einfach nicht sündigst, ist das nicht einfach? Was musst du tun, um nicht zu sündigen? Wandle im Geist. Wenn du im Geist wandelst, kannst du dann sündigen? Du kannst nicht sündigen, wenn du im Geist wandelst. Aber wenn du nicht im Geist wandelst und in deiner fleischlichen Natur versuchst, religiös zu sein, bist du bereits in Sünde. Oder wenn du versuchst, dir diese Sache zu verdienen, bist du in Sünde. Wenn du versuchst, etwas anderes zu tun, als nur an Gott zu glauben, ist das Sünde. Denn alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Komme also nicht in die Gegenwart Gottes und versuche dann etwas zu tun, um es zu bekommen, denn du hast gerade gesündigt und hast es verloren. Das Schwierigste an dieser Sache ist, nichts zu tun. Der einzige Zeitpunkt, zu dem ich es vermassle, ist, wenn ich Gott helfe. Wenn ich ihm einfach aus dem Weg gehe und ihn machen lasse, klappt es. Im Natürlichen ist das für mich schwer. Loslassen und Gott lassen. Aber sobald ich dort war, Paulus hatte das Problem. Er wollte etwas tun, so wie die meisten von uns. Erinnert ihr euch an Römer 7? Die haben in Römer 7 gelesen, Paulus sagte, das, was ich tun möchte, tue ich nicht. Das, was ich nicht tun möchte, tue ich schließlich doch. Ich habe in mir den Willen, es zu tun, aber die Fähigkeit oder die Mittel finde ich nicht. Kann das irgendjemand nachvollziehen? Ich würde sagen, Amen, Bruder Paulus, das kann ich nachempfinden. Mir haben Leute gesagt, wie soll ich das denn machen? Nicht einmal Paulus konnte das. Lies Römer 7. Ich sagte, das habe ich, aber ich habe auch Römer 8 gelesen, das hat er auch geschrieben. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Er schrieb auch Galater 5,16 und da steht, ich habe gelernt, dass wenn ich im Geist wandle, ich die Lust des Fleisches nicht erfüllen kann. So einfach ist das. In Römer 7 beschreibt er, dass er sogar herausgefunden hat, was das Problem war. Dass die alte fleischliche Natur der geistlichen Natur entgegengesetzt ist. Was der Geist tun wollte, wollte die fleischliche Natur nicht zulassen und machte einen Aufstand. Und was die fleischliche Natur tun wollte, wollte der Geist nicht zulassen. Ich hoffe, ihr versteht, wie eure Naturen funktionieren. Die unglücklichsten Menschen auf der Welt sind Menschen, die zwei Naturen haben. Die Verlorenen haben keine zwei Naturen. Wenn du wissen willst, warum sie ihre Sünde so sehr genießen, sie haben nur eine Natur. Macht es dich nicht wahnsinnig, wenn du jemanden siehst, der Dinge tut, die du auch im Fleisch gerne tun würdest? Du kannst es nicht tun, aber sie gehen mitten am Tag raus und haben Spaß. Und wir wollen sie verdammen und ihnen eine Predigt halten. Wie können sie es wagen, das zu genießen, was ich gern tun würde, aber nicht tun kann? Und wenn ich es täte, würde es mir sowieso keinen Spaß machen, weil der Herr es uns so schwer macht. Es scheint niemanden zu geben, der sie stört. Gott, warum kümmerst du dich nicht um sie? Sie machen viel schlimmere Dinge, als ich es tat, und er kümmert sich nicht einmal um sie. Sieht nicht fair aus, oder? Ich meine, wir sind seine Kinder. Kann er sich nicht um sie kümmern und uns in Ruhe lassen? Er sagte, das könnte ich, wenn das Problem meins wäre. Ich züchtige nur die meinen. Ich züchtige meine Kinder, damit sie nicht Teil des gleichen Gerichts sind, an dem sie teilhaben werden. Sie kommen nicht ungeschoren davon, alles ist aufgezeichnet worden. Es wird nur in einem endgültigen Gericht aufbewahrt, wenn es zu spät sein wird, etwas dagegen zu tun. Mit uns wird verfahren, während wir auf dem Weg sind. Wenn wir nicht klug genug sind, eine reine Weste zu bewahren, hat er eine Methode, sie sauber zu halten. Es nennt sich Züchtigung. Er sagte, versteht nicht falsch, was das ist. Es fühlt sich manchmal nicht angenehm an. Aber hinterher bringt sie denen, die darin geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Denn es wird dich immer noch im rechten Stand mit deinem Vater halten. Er wird das tun, solange du diese Züchtigung erträgst. Er behandelt euch wie Söhne. Die einzige Gefahr ist, dass wir so rebellisch werden, dass wir Gottes Züchtigung nicht mehr annehmen. In dem Fall sagt er, ich werde euch nicht mehr wie Söhne behandeln, weil ihr dann unrechtmäßig seid. Das ist die einzige Gefahr, die wir als Kinder Gottes haben. Nun, wir können uns entscheiden, ob wir ihn lieben wollen oder nicht. Wenn du dich entscheidest, ihn zu lieben, musst du tun, was er sagt. Du wirst dich mit der Frage der Herrschaft auseinandersetzen müssen. Vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen, ich werde jetzt nicht darauf eingehen. Aber du wirst entscheiden müssen, wer das Sagen hat. Nichts von alledem wird funktionieren, wenn du das Sagen hast. Es ist eine Sünde, wenn du das Sagen hast. Und solange du sündigst, wirst du nicht in seiner Gegenwart bleiben können. Damit du in seiner Gegenwart bleiben kannst, musst du den Thron verlassen. Du musst ihm erlauben, seinen Thron und den Thron des Vaters in dir zu errichten. Lass ihn herrschen, jetzt. Du kannst nicht warten, bis die Posaune ertönt und er zurückkommt und dich und alle anderen dazu bringt, ihm zu gehorchen. Wenn du das haben wirst, ist dies ein vorgezogener Vorteil für die, die sich jetzt entscheiden, ihr Knie zu beugen. Amen? Das ist ein Teil deines Erbes. Du musst nicht bis dahin warten. Wenn du den Vorteil und den Segen genießen willst, dass er dein Leben führt, dann warte, bis die Posaune ertönt. Du wirst diese Vorteile haben, aber du wirst keine Wahl haben. Er wird es leiten und es wird gut sein. Jetzt hast du die Wahl. Wenn du die richtige Wahl triffst, kannst du die Vorteile jetzt genießen. Ich denke, das ist klug. Gehe den Schritt und genieße die Vorteile jetzt. Wenn ich Menschen von den Vorteilen, die ich habe, erzähle, will fast jeder Christ diese Vorteile haben, bis ich ihnen erzähle, wie ich sie bekommen habe. Sie wollen es nicht durch den Weg haben, wie ich sie bekommen habe, aber sie wollen das, was ich habe. Nun, ich habe sie bekommen. Wenn mir die Art und Weise, wie ich sie erhalten habe, nicht gefallen hat, warum höre ich dann nicht auf damit? Ich mache das schon seit über 20 Jahren und ich würde nicht einmal im Traum daran denken, es zu ändern, egal wie hoch der Preis ist. Lasst uns das jetzt schnell durchgehen. Während wir Gott kennenlernen, indem wir beständig in seiner Gegenwart bleiben, halten wir die Sünde aus unserem Leben fern, indem wir eine einfache Sache tun, im Geist wandeln. Rede nicht über den Geist, sondern wandle in ihm. Und wenn ich das tue, kann ich nicht, es ist unmöglich, Leute, die Gelüste des Fleisches zu erfüllen. Wenn ich die Lust des Fleisches nicht erfülle, sündige ich nicht. Wenn ich nicht sündige, komme ich nicht aus seiner Gegenwart heraus. Ich verschwende meine Zeit nicht. Sagen wir zum Beispiel, im Geist zu wandeln würde bedeuten, hier nach rechts zu gehen. Wenn ich im Fleisch wandle, gehe ich nach links. Ich kann nicht gleichzeitig nach links und rechts gehen. Welchen Weg ich auch gehe, vom anderen muss ich umkehren. Das heißt, ich muss mich um 180 Grad drehen und in die andere Richtung gehen. Das ist es, was Umkehr bedeutet, eine 180-Grad-Wendung. Geh in die andere Richtung. Wenn die Sünde das Wandeln im Fleisch in diese Richtung geht, dann bedeutet das Wandeln im Geist einfach umzudrehen und in diese Richtung zu gehen. Die meisten Christen verbringen ihre ganze Zeit damit, in die falsche Richtung zu zielen und versuchen, die Bremse zu halten, um nicht in Versuchung zu kommen, in diese Richtung zu gehen. Nach einiger Zeit wird das Bein müde, wird schwach, man steigt schließlich aus, um sich auszuruhen und das Auto fährt los. Wäre es nicht klüger, einfach umzudrehen, in diese Richtung zu zielen, die Bremse zu vergessen und einfach Gas zu geben und weiterzufahren? Amen. Und du entfernst dich immer weiter von den Zwängen und Versuchungen des Fleisches. Wenn du anfängst zu gehen, werde ich dir einen Schlüssel verraten. Wenn du zum ersten Mal so anfängst, selbst wenn dein Auto in die richtige Richtung zeigt, den Gang eingelegt hat und du den Fuß auf dem Gaspedal hast, kann es sein, dass du versuchst loszufahren und feststellst, dass es immer noch einfach nur dasteht, die Räder durchdrehen und du nicht vorwärts kommst. Irgendetwas hält dich zurück. Es ist mir egal, ob dich etwas aufhält, du fährst trotzdem nicht in die falsche Richtung. Verstehst du das? Vielleicht gibt es dort hinten ein paar Gewichte und Dinge, aber du sündigst nicht. Aber wenn du den Fuß auf dem Gaspedal in diese Richtung hältst, wird das Seil zumindest so weit gelockert, dass wir herausfinden, woran wir gebunden sind. Verstehst du? Spreng das Auto nicht in die Luft. Drücke einfach so lange auf das Gaspedal, bis die Stricke sichtbar werden. Dann schau zurück und sieh nach, woran es festgebunden ist. Woran auch immer es gebunden ist, kehre davon um. Das Seil löst sich und dein Auto wird losfahren. Es ist gar nicht so schwer, all die Sünden und Lasten abzulegen, die dich bedrängen. Das ist es, was versucht, dich in die andere Richtung zu ziehen. So wie eine Rakete, die zum Mond fliegt, wenn sie in Cape Canaveral in Florida startet. Hast du schon mal so ein Ding gesehen? Sie ist an der Seite eines dieser riesigen Tanks befestigt. Der Treibstofftank ist um ein Vielfaches größer als die Raumfähre. Wenn das Ding abhebt, verbrennt es mehr Treibstoff, um die Rakete die ersten Meter vom Boden zu heben, als wir in den nächsten 500 Jahren mit unserem Auto fahren können. Nur um sie einen Meter vom Boden zu heben. Auf die Distanz könnte ich sie mit einem Fahrrad überholen. Sie ist ganz und gar nicht sehr schnell. Aber schau zu, während sie sich weiter von der Erdanziehungskraft entfernt, die am Erdboden am stärksten ist. Je weiter sie nach oben kommt, desto schwächer wird die Anziehungskraft. Sie braucht immer weniger Treibstoff und immer weniger Energie und sie fliegt immer schneller und schneller. Wenn du dir das Ding in etwa 150 Kilometer Höhe ansiehst, hat es alles in seinem riesigen Tank verbrannt, um es auf etwa 150 oder 200 Kilometer und auf eine Geschwindigkeit von etwa 1500 km/h zu bringen. Sie hat die ganze Treibstoffrakete verbraucht und diese wird abgeworfen. Alles, was jetzt noch bleibt, ist ein kleiner Motor, der in der Raumfähre ist und der Treibstoff, der in der Raumfähre ist. Aber das reicht aus, um sie durch die Schwerkraft ins All zu bewegen. Sobald es die Schwerkraft verlässt, gibt es keine Anziehungskraft mehr und das Raumschiff landet im All. Weißt du, was sie dann tun? Sie richten es auf den Himmelskörper aus, den sie umkreisen wollen. Sie schalten den Motor aus und es fliegt mit 40.000 bis 45.000 Kilometer pro Stunde um die Erde oder wo auch immer sie wollen, ohne auch nur ein Gramm Treibstoff zu verbrauchen. Sie starten den Motor nur dann, wenn sie die Richtung ändern wollen. Sie starten ihn nicht einmal richtig. Sie ändern die Richtung, sie bewegen sich in die gewünschte Richtung und stellen ihn wieder ab. Und es fliegt mit 40.000 Kilometer pro Stunde, bis es so weit draußen ist, dass du nicht mehr weißt, wo es hin ist. Einfach immer weiterfahren. Das ist es, wozu Gott uns bewegen will. Sünde und die Wege der Welt sind wie die Schwerkraft, die an uns zieht. Er möchte, dass wir uns einfach ihm zuwenden. Die Kraft empfangen, die er hat. Fang an, alles abzuschneiden, was uns zurückhält. Fang einfach an, dich auf den Herrn zuzubewegen. Und je näher du ihm kommst, desto weniger Macht hat die Schwerkraft auf dich und die Sünde auf dich, bis du schließlich die Barriere durchbrichst, in der der Teufel keinen Raum mehr in dir hat, so wie Jesus es war, der unser Vorbild ist. An diesem Punkt wirst du in das eintreten, was die Bibel die Ruhe nennt. An diesem Ort hörst du mit deiner eigenen Arbeit auf. Du schaltest deine Motoren ab. Du hörst auf, dich selbst zu bemühen. Ich garantiere dir, dass du dann im Geist 100-mal schneller unterwegs sein wirst als vorher und dein Motor ist ausgeschaltet. Versteht ihr? Als du Gott viel geholfen hast, hat er ein wenig getan. Als du ein wenig geholfen hast, hat er viel getan. Jetzt kommst du an den Punkt, an dem du nichts tust. An diesem Punkt tust du gar nichts. Die Bibel sagt, dass für die Kinder Gottes noch eine Ruhe verbleibt. Sie wurde ihnen in der Wüste angeboten, aber sie fielen. Sie haben sie wegen ihres Unglaubens nie bekommen. Es gibt immer noch eine Ruhe für das Volk Gottes. Aber die Warnung lautet, versagt nicht und verliert sie nicht aus demselben Grund wie sie, wegen eures Unglaubens. Gott hat uns das Wort gegeben, lasst uns daran glauben. Setzen wir uns mit dem Unglauben auseinander. Es gibt keine Möglichkeit, die Dinge zu bekommen, die Gott für uns hat, ohne dass er der Herr unseres Lebens ist. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Er ist der Herr über mein Leben. Ich möchte dir zeigen, wie ich meine Liebe so weit gesteigert habe, dass ich keinen Mangel mehr hatte und ich wusste, was Gott mir aufgetragen hatte. Es begann damit, dass ich auf seinen Schoß krabbelte. Es begann damit, dass ich in seiner Gegenwart sein wollte. Es fing damit an, dass ich in seine Gegenwart kam und das Prinzip verstand, dass nur die Sünde mich rausbringen würde. Aber als ich anfing, war es wirklich schwer. Ich musste all diese Dinge tun, so schien es, bevor ich es wirklich verstanden hatte, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich habe gesungen und all die anderen Dinge getan und bin einfach hineingestolpert, bis ich endlich begriffen habe, was es ist. Am Anfang war es so schwer für mich hineinzukommen, dass es schien, als könnte der Teufel mich einfach so wieder herausholen. Als ich schließlich erkannte, dass nur die Sünde mich herausholen kann, davon habe ich vorhin gesprochen, wurde ich wütend auf den Teufel. Ich wusste nicht, zu wie vielen Orten er Zugang hatte, aber ich wollte nicht absichtlich sündigen. Was er tat, war, dass ich Gewohnheiten hatte, dass ich Dinge tat, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie Sünde waren. Dinge, die nicht aus Glauben geschahen. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ich habe also keine teuflischen Dinge getan, weißt du, ganz weit draußen. Ich habe einfach nur Dinge aus Unwissenheit getan, so wie es alle anderen auch taten, aber nicht aus Glauben. Also sündigte ich einfach, sündigte mit einer Einstellung, mit der ich Menschen gerichtet habe. Ich wusste nicht, dass Richten falsch ist, denn ich würde niemanden verurteilen, wenn es nicht richtig wäre. Ich war ein guter Richter, aber es gab niemanden, der mir sagte, dass ich kein Richter war. Ich dachte nur, man muss ein guter Richter sein, sei kein schlechter Richter, verurteile niemanden zu Unrecht. Wenn ich darüber spreche, was dieser Bruder getan hat, dann will ich sicher gehen, dass ich es richtig erzähle, verstehst du? Ich war also eine gute Klatschtante. Eine genaue Klatschtante. Hörst du, was ich sage? Ich meine, jetzt erkenne ich vieles. Ich wusste nicht, dass es falsch war. Jeder tat das. Was wir nicht ausstehen konnten, waren diejenigen, die logen. Sie wollten nicht die Wahrheit sagen. Ich war dreist genug, wenn andere hinter deinem Rücken über dich redeten, dann hätte ich dir ins Gesicht gesagt, dass du verrückt bist. Verstehst du? Sei ehrlich. Aber all das war Sünde. Ich wusste nicht, dass es Sünde war. Aber ich wusste, dass es die Sünde war, die mich rausbringen würde. Und da wurde mir klar, dass der Teufel mich austrickste. Er war listig, er war gerissen. Er brachte mich dazu, Dinge zu tun, von denen ich nicht einmal wusste, was ich da tat. Er hat mich zum Narren gehalten und das hat mich meine Gemeinschaft gekostet. Das war das, was mir mehr als alle andere auf der Welt wünschte. Und eines Tages beschloss ich und sagte, Teufel, ich weiß nicht, an wie vielen Stellen du Zugang zu mir hast, aber es gibt irgendwo da draußen eine Zahl. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, wie du an mich herankommen und mich aus der Gegenwart Gottes herausholen kannst, wie du mich austrickst. Also habe ich die Zahl einfach aus der Luft gegriffen. Ich sagte mir, dass es vielleicht 500 verschiedene Wege gibt, die du an mich herankommst, um all die dummen Dinge zu tun, die ich im Laufe der Jahre getan habe. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber mein Vater weiß es und ich werde jeden Tag vor ihn treten, Teufel. Das habe ich dem Teufel gesagt. Es ist mir egal, ob es 500 sind. Ich werde vor ihn treten und nicht ins Bett gehen, bevor ich nicht mindestens einen pro Tag gefunden habe. Und ich werde für alles, was ich falsch gemacht habe, Buße tun. Und nicht nur das. Ich werde meinen Vater fragen, wie du es gemacht hast, wie du mich ausgetrickst hast, damit ich nicht unwissend bleibe, wie du es gemacht hast. Und ich werde dich beobachten und sicherstellen, dass du es nicht mehr tust. Und wenn ich noch mehr finden kann, werde ich 2 oder 3 pro Tag finden, aber mindestens einen pro Tag. Wenn es 500 sind, dann hast du in 500 Tagen keinen Raum mehr in mir, Teufel. Ich bin weg. Du kannst dich verabschieden. Das ist genau die Haltung, die ich eingenommen habe. Und ich will dir etwas sagen. Es waren nicht 500. Es waren nur ein paar, die er immer wieder verwendete, weil ich nicht wusste, was er tat. Und nicht nur das, ich konnte mehr als einen pro Tag finden, als ich die Sache entgang und sie zum Laufen brachte. Es dauerte nicht lange, bis ich anfing, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen und all diese alten Dinge begannen zu vergehen und all diese Zugänge zu mir. Es wurde immer leichter für mich, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Für den Teufel wurde es immer schwieriger, mich herauszuholen, bis ich am Ende der Liste angelangt war. Ich kam rein und er konnte mich nicht mehr herausholen. Das heißt nicht, dass ich von da an nie wieder herausgekommen bin, aber Bruder, er muss jetzt hart arbeiten, um mich rauszuholen. Er muss sich einen neuen Trick einfallen lassen, die alten kann er nicht mehr anwenden. Gelegentlich könnte ich nachlassen und einer der alten könnte funktionieren, aber meistens muss er sich einen neuen Trick einfallen lassen. Es dauert eine Weile, bis er einen gefunden hat, aber ich mag das. Denn ich weiß jetzt, wie das System funktioniert, ich helfe Gott nicht, ich versuche nicht, Dinge hinzuzufügen, um es schwer zu machen. Ich spiele dieses Spiel nicht mehr. Ich weiß einfach, wer ich bin und nutze das, was Gott mir gegeben hat. Wenn ich also einen Fehler mache, glaub mir, wenn du in der Gemeinschaft mit Gott bleibst und lebst, ist es nicht schwer zu erkennen, wenn du aussteigst. Sobald ich diese Gegenwart und Gemeinschaft mit Gott verliere, weiß ich, dass es nur eine Ursache dafür gibt. Die Sünde. Meine. Vielleicht verstehe ich in dem Moment nicht einmal, was ich getan habe, aber ich weiß, dass es Sünde war. Ich muss nicht verstehen, was ich getan habe. Ich demütige mich sofort und tue Buße. Gott! Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber ich habe etwas Falsches getan, also vergib mir, was auch immer es war. Und ich bekomme Vergebung und kann sofort in die Gegenwart Gottes zurückkehren, und zwar in Sekundenbruchteilen. Von dieser Position aus werde ich dann sagen, Vater, was ist passiert? Was habe ich getan? Welchen Trick hat der Teufel benutzt? Dann wird Gott es mir zeigen und ich werde an der Wurzel davon umkehren. Und ich werde auch wissen, welchen Trick er benutzt hat, und der Teufel muss wieder von ganz vorne anfangen. Er hat sich nur 2 oder 3 Sekunden Zeit verschafft. Ich sage dir, ich bin einer der schnellsten Bußetuer, die du je gesehen hast. Okay? Ich verschwende keine Zeit, ich werde nicht außerhalb seiner Gegenwart bleiben. Es ist zu einfach, dort drinnen zu bleiben. Ich gehe nicht raus. Das ist verrückt, denn wenn ich rausgehe, springt der Teufel mich einfach an, raubt und stiehlt und macht alles andere in kurzer Zeit, wenn man ihm die Gelegenheit dazu gibt. Siehst du, ich habe ihn wütend gemacht. Wenn du den Teufel wütend machen willst, bleibst du besser im Herrn. Bleib nicht außerhalb des Herrn und mach ihn wütend. Wenn du ihm einen Haufen Autorität und eine große Keule gibst, wird er dir damit auf den Kopf schlagen. Sorge dafür, dass du in der Gegenwart des Herrn bleibst. Also gut. Als ich dort ankam und entschied, er ist Herr, ich will, dass er die Entscheidungen trifft, dann begann ich so gut ich konnte mit ihm zu kommunizieren. Und wie ich bereits gesagt habe, lernte ich das Prinzip, ihn zu lieben, indem ich tat, was er sagte. Johannes 14,15, davon habe ich schon geredet, okay? Und ich forderte Gott heraus und Gott hat mich dann damit herausgefordert, weil ich ihm zeigen wollte, dass ich ihn liebe. Er sagte, wenn du mich liebst, dann halte meine Gebote, erinnerst du dich? Ich sagte, okay, gib mir ein Gebot und ich werde es tun. Und als ich damit anfing, überflutete mich die Gegenwart Gottes. Ich war erfüllt von dieser starken Gemeinschaft mit ihm. Übrigens, ich wandelte im Geist, der mich einfach in seiner Gegenwart hielt. Ich konnte die Dinge des Fleisches nicht tun, weil ich damit so beschäftigt war. Es hat Spaß gemacht und ich hatte eine tolle Zeit. Nach einer Weile merkte ich, dass ich in seiner Gegenwart wieder an den Tropf, du weißt schon, an die intravenöse Leitung kam. Ich halte diesen stetigen Fluss seiner Liebe in mein Leben und das ist erfrischend. Aber jetzt bin ich plötzlich dabei zu tun, was er sagt, weil ich ihn liebe. Und das tat ich eine Weile. Die Gegenwart Gottes kam stark auf mich und hin und wieder hatte ich gute Ideen. Jetzt weiß ich, dass sie von Gott kommen. Früher dachte ich, dass ich sie einfach habe. Ich sage es immer allen, in der Bibel steht, dass jede gute und vollkommene Gabe von Gott kommt. Willst du wissen, wann Gott zu dir gesprochen hat? Wenn du jemals eine gute Idee hattest, die funktioniert hat, dann war das Gott. Wenn du wissen willst, welche davon deine war, dann sind das die, die nicht funktionieren. Jede Idee, die funktioniert hat, gibt Gott die Ehre dafür. Denn sie kommt von dort. Wenn ich zurückblicke, als ich noch nicht einmal mit Gott unterwegs war, als ich geniale Ideen hatte, dann weiß ich jetzt, dass es Gott war. Aber ich gebe ihm erst jetzt die Ehre für Dinge, die er mir vor 30, 40 Jahren gegeben hat und von denen ich dachte, dass ich sie nur hatte, weil ich so schlau war. Amen? Also gut. Als ich damit anfing, dachte ich, wenn das Gott zeigt, dass ich ihn liebe, dann scheint es mir, dass ich meine Liebe umso mehr zum Ausdruck bringe, je schwieriger es ist und je mehr Opfer ich bringen muss, um das zu tun, was er mir aufträgt. Das war die Theorie, okay? Also sagte ich mir, dass ich das ausprobieren werde. Ich sagte, Vater, ich habe getan, was du mir gesagt hast und ich habe deine Liebe gespürt. Aber Gott, ich möchte dir noch mehr zeigen, dass ich dich liebe. Also gib mir ein schwereres Gebot. Das ist irgendwo riskant, nicht wahr? Glaube mir, er hat nicht lange gebraucht, um sich eines auszudenken. Er hatte schon eines parat. Er ist derjenige, der mich auf die Idee gebracht hat, die Frage zu stellen. Also wartet er auf mich. Hier kommt sie. Hier ist eine von diesen, die du schon erkennen kannst, wenn sie kommen. Denn du siehst, es war eine Herausforderung. Aber heute ist mir bewusst, dass ich fähig war, ein schwereres Gebot zu erfüllen. Und ich habe einfach getan, was Gott gesagt hat. Und es ist schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Aber zur Veranschaulichung, es ist, als wäre eine doppelte Welle des Geistes über mich gekommen. Sie ist sehr viel stärker als vorher. Offensichtlich hat es Gott mehr bewegt. Ich habe nicht wirklich verstanden, warum das so war. Es war einfach eine dieser guten Ideen, die ich hatte und die ich ausprobierte. Ich verstehe jetzt den biblischen Sinn, warum das passiert ist. Die Bibel sagt, was du sähst, wirst du ernten. Jahrelang wusste ich nur, dass diese Bibelstelle von all den Dingen handelt, die ich auf das Fleisch gesät habe. Bruder, wenn du nicht umkehrst, wird es dich eines Tages erwischen. Auf die Art kannte ich es. Niemand hat je darüber gesprochen, dass dieses Säen und Ernten auch eine gute Seite haben kann, okay? Nun, die Bibel sagt, was immer du sähst, wirst du auch ernten. Wenn du Mais sähst, erntest du keine Tomaten, stimmt das? Wenn du Bohnen sähst, wirst du keine Kartoffeln ernten. Was auch immer du sähst, du wirst es ernten. Nach Gottes eigener Definition und dem Motiv meines Herzens habe ich Liebe in Gott selbst gesät, indem ich ihm aus diesem Motiv heraus gehorchte. Verstehst du, was ich damit sagen will? Du kannst Gott aus vielen verschiedenen Motiven gehorchen, aber mein Motiv war, ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe. Das war mein Motiv und ich habe Liebe in Gott gesät. Und ich habe genau das geerntet, was ich in ihn hineingesät habe. Dieselbe Art von Liebe, nicht etwas anderes. Ich erntete Liebe zurück, mit einem großen Unterschied. Die Bibel sagt auch, dass man nicht mehr als Gott geben kann. Egal, was ich gesät habe, ich habe mehr zurückbekommen. Zur Veranschaulichung wollen wir einfach ein Flüssigkeitsmaß verwenden. Als ich Gott zum ersten Mal begegnete, liebte er mich einfach zuerst. Er hat einen halben Liter in mich hineingegossen. Als ich sagte, Gott, ich will dir zeigen, dass ich dich auch liebe, gab er mir ein Gebot, für das ich den halben Liter brauchte. Ich säte meinen halben Liter, aber ich erntete einen ganzen Liter. Ich bat um ein schwereres Gebot. Er gab mir ein Liter Gebot. Ich säte es und bekam mehr zurück. Ich machte das hin und her und plötzlich wird es immer besser. Meine Mängel verschwinden. Ich bekomme einen immer beständigeren Fluss und stetige Nahrung der Liebe Gottes in mein Herz. Meine ganze Einstellung, alles beginnt sich zu verändern. Du setzt die rosarote Brille auf, du kennst das, alles sieht besser aus. Sogar alle Brüder und Schwestern sehen besser aus. All diese Dinge. Ich genieße die Zeit, das macht einfach Spaß. Und eines Tages kam ich zu dem Punkt und sagte, okay, Gott, gib mir ein schwereres Gebot. Und er sagte, okay, ich will, dass du deine Frau so liebst, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ihr müsst verstehen, dass ich meine Frau liebe. Aber bis zu diesem Punkt ist es eine Sache zwischen mir und dem Herrn. Er war vollkommen. Es ist einfacher, ihn zu lieben, weil er vollkommen ist. Meine Frau war noch nicht ganz vollkommen. Sie hatte immer noch ein paar Fehler, aber natürlich hat sie sich seitdem mit ihnen auseinandergesetzt. Aber es brauchte ein bisschen mehr Liebe, um sie zu lieben. Aber ich hatte mehr Liebe. Und ich war einfach ehrlich. Ich sagte, Vater, ich weiß wirklich nicht, wie ich meine Frau so lieben kann, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Er sagte, kein Problem, ich weiß es. Ich sagte, dann zeig mir, wie ich diese Liebe zu ihr ausdrücken kann. Ich werde genau das tun, was du mir sagst. Und Leute, Gott hat mir genau die Wege gezeigt, wie ich meiner Frau meine Liebe ausdrücken kann, auf die ich nie gekommen wäre. Und er tut es immer noch. Einige von ihnen sind ziemlich ausgeklügelte Pläne, durch die ich gehe, um ihr meine Liebe zu zeigen. Aber er lässt es mich tun. Und wenn du das tust, wird nicht nur sie gesegnet, sondern der Geist des Herrn ist dabei und sie weiß, woher es kommt. Es ist rein. Da ist kein Egoismus drin, keine Selbstsucht. Es ist Liebe. Und als ich das tat, bekam ich eine noch stärkere Reaktion von Gott zurück. Weil ich mehr Liebe gesät habe. Nun, das alles hatte Spaß gemacht. Also suchte ich weiter bei Gott nach Wegen, meine Frau zu lieben. Das tue ich also. Plötzlich wird sie mehr und mehr geliebt. Und ich bekomme Liebe von ihr zurück, weil sie darauf reagiert, wegen der Liebe, die in ihr ist. Ich bekomme es von Gott und von ihr, aus beiden Richtungen. Und dann sagte ich, Gott gib mir ein wirklich schwieriges, da hat er mich zu Brüdern und Schwestern weitergeführt, was ein großer Sprung von meiner Frau ist. Das schloss alle in der Gemeinschaft ein, ich hatte mehr Kapazität und als ich das tat, bekam ich noch mehr zurück. dann ging es weiter zum Nachbarn und schließlich zu einem Feind. Der erste Feind, den ich je liebte, ein Mensch, der mich hasste und völlig aufgebracht war, der dachte, ich wäre das Schlimmste, was es geben könnte, alles, was ich als Bastard tat, war falsch. Als ich diese Person zum ersten Mal traf, war sie kurz davor, Selbstmord zu begehen. Gott schickte mich zu dieser Person, ich habe ihr gedient, ich habe sie geliebt, sie beging nicht nur keinen Selbstmord, sie kam auch zu Gott. Der Ehemann kam zu Gott, alle Kinder kamen zum Herrn, sie wurden vom Geist erfüllt, Gott segnete sie. Und ein paar Jahre später, als es dann wirklich um die Herrschaft Jesu in ihrem Leben ging, rebellierte die Person. Anstatt die Verantwortung für ihre eigene Sünde zu übernehmen, gab sie allen anderen die Schuld. Und ich war derjenige, der am besten geeignet war, weil ich der Pastor war. Diese Person fing an zu tratschen, über mich zu reden, zu urteilen, zu verurteilen, zu lügen und alles andere. Schließlich rief sie mich an und wollte mit mir reden. Sie war zu einem Feind geworden. Der Vater sagte, ich möchte, dass du hingehst, dein Herz öffnest und sie sagen lässt, was sie sagen will. Egal, was sie sagen, verschließe dein Herz nicht. Du sollst sie einfach lieben. Ich sagte, na gut. Ich ging hin und eine Stunde lang beschimpfte mich diese Person, nannte mich alles Mögliche, außer den Teufel selbst. Mein Herz fühlte sich an, als wäre es durch einen Fleischwolf gedreht worden, wie eine Wurst. So hat es sich angefühlt. Ich meine, einfach pulverisiert. Ich verurteilte nicht oder so gut ich konnte, sagte ich nichts zurück. Ich ging einfach nur verwundet davon. Es hat 3 Monate gedauert, bis ich darüber hinweg war. Ich meine damit, dass ich hart daran gearbeitet habe. Ich habe der Person keine Schuld gegeben, ich habe nicht Gott die Schuld gegeben, ich habe nicht den Teufel beschuldigt. Mir wurde klar, dass ich das nicht richtig gehandhabt habe. Denn bei Gott hätte es keine so verheerenden Auswirkungen gehabt. Es hätte ihn nicht so lange geschwächt. Also fing ich an, den Herrn zu fragen. Ich sagte, Herr, ich weiß, dass ich etwas anders machen musste, als du es getan hättest. Zeig mir, was ich falsch gemacht habe. Es geht nicht darum, was sie falsch gemacht haben, sondern was ich falsch gemacht habe. Und dann kam die Offenbarung. Er zeigte mir die Gründe, warum ich damit nicht umgehen konnte, also tat ich Buße und kümmerte mich um eine Menge dieser Gründe. Nach 2 oder 3 Monaten hatte ich das überwunden und endlich ging es mir wieder gut, der Schmerz war weg. Nach etwa 6 Monaten klingelte das Telefon wieder. Es war dieselbe Person. Sie war sehr höflich und sagte, ich muss noch einmal mit dir sprechen. Ich betete in meinem Kopf und fragte, Vater, was soll ich tun? Er sagte, vereinbare ein Treffen, dieselben Bedingungen wie beim letzten Mal. Ich sagte, in Ordnung. Auf dem Weg zum Treffen sagte ich mir, der Herr hatte 6 Monate Zeit, diese Person zurechtzuweisen, weil sie mich so schändlich behandelt hat. Ich bin mir sicher, dass sie umgekehrt ist und dass sie sich versöhnen will. All Ehre dem Herrn, es wird eine gute Zeit sein. Nein, sie war noch beleidigter als beim ersten Mal, denn ich hatte all die Dinge nicht getan, die sie mir aufgetragen hatte. Also ging ich hin und öffnete mein Herz erneut. Ich hatte dieselbe Wunde. Der einzige Unterschied war, dass ich 3 Tage später darüber hinweg war. Nicht 3 Monate. Aber es war immer noch nicht gut genug. Gott, was mache ich falsch? Gott, zeige mir noch ein paar Dinge. Dann kam ich so weit, dass ich einem Feind mein Herz öffnen konnte, verwundet wurde und innerhalb des nächsten Tages geheilt war. Es ging so weit, dass ich 2 oder 3 Menschen auf einmal begegnen und geheilt werden konnte. Schließlich konnte ich es mit einem ganzen Gebäude voller Menschen tun. Ich will niemanden in Verlegenheit bringen, aber Patrick aus Irland, der da hinten sitzt, einer der ersten Orte, an denen Gott mich geschickt hat, es ist die Republik Irland zu den römisch-katholischen Christen. Es war ein Treffen der Christen im Beruf dort im Süden.